Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe.
Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Heute wird es um Elterngeldreformen gehen, denn wir wurden ja alle geschockt im Sommer, als die Aussage kam, dass die Einkommensgrenze, bis zu der man Elterngeld bekommen soll, halbiert wird oder halbiert werden soll, von 300.000 Euro gemeinsam zu versteuern, das Einkommen auf 150.000 Euro. Das Ganze ist immer noch nicht durch. Die Entscheidung dazu soll im Dezember fallen und angeblich dann ab Januar 2024 in Kraft treten. Wir glauben noch nicht so ganz dran, wie das Ganze passieren soll, denn man hat ja dann unter Umständen nur noch weniger als einen Monat Zeit, um hier wirklich tätig zu werden und sich einen anderen Plan aufzustellen, weil ja plötzlich etwas mehr als 20.000 Euro wegfallen würden. Und heute machen wir uns einmal Gedanken, wie denn das Elterngeld an sich anders aufgebaut sein könnte. Es gibt da einige Vorschläge schon aus der Politik und Marielle hat sich auch ein paar Vorschläge überlegt, wie wir das denn hier in Deutschland machen könnten. Maria, lass uns doch mal mit der Politik anfangen. Ich habe gehört, du hast drei Vorschläge herausgefunden.
Nein, hast du falsch gehört.
Habe ich falsch gehört. Aber du hast drei, aus drei Instituten kommen Vorschläge, oder?
Ja, also ich habe einmal den Vorschlag der SPD mitgebracht, den dort, ich glaube, das, wie nennen die das, Forum Familie oder irgendwie sowas, innerhalb der SPD. Die Saskia Esken führt auf jeden Fall diesen Vorschlag mit an. Und ja, das ist ein Vorschlag der SPD, den habe ich rausgesucht. Und dann gibt es noch zwei Forschungspapiere von der Friedrich-Ebert-Stiftung und von der Hans-Böckler-Stiftung. Die sind beide auch SPD-nah, aber die haben beide eben mit ihren Forscherinnen, ich glaube, es waren hauptsächlich Frauen, die da geforscht haben, Papiere veröffentlicht mit Reformvorschlägen auch fürs Elterngeld. Und genau, das habe ich gedacht, können wir mal durchgehen und dann kommen meine tollen Ideen. Und am Ende können wir auch nochmal drüber sprechen, wie das Ganze denn finanzierbar ist, beziehungsweise was das für die Gesellschaft tun würde, weil wir ja eigentlich gerade diskutieren, dass gekürzt werden muss, beziehungsweise dass man ja weniger Geld für das Elterngeld ausgeben möchte. Oder wie das der Herr Christian Lindner so schön sagt, die Dynamisierung. Die Dynamisierung der Ausgaben für das Elterngeld muss gestoppt werden. Das ist das, was er möchte.
Ja, okay. Naja, da habe ich so meine Zweifel dran.
Ich auch.
Aber dann lass uns doch mal anfangen. Saskia Esken, SPD 666 wird der Vorschlag genannt. Klingt etwas teuflisch.
Also, die Idee hier ist, sie wollen stärkere Anreize für Väter setzen, Elterngeld zu beziehen, also auch zu Hause zu bleiben. Sie wollen die Verhandlungsposition für Väter explizit stärken mit dem Arbeitgeber und Familien in frühen Phasen besser unterstützen durch dieses 666-Modell. Die Idee ist, jedes Elternteil hat jeweils 6 nicht übertragbare Monate Elterngeld zur Verfügung. Das heißt, gehen wir jetzt mal von uns beiden aus, du kannst 6 Monate Elterngeld beziehen, ich 6 Monate. Und dann gibt es noch 6 Monate, die frei verfügbar sind. Also die kann entweder komplett ich nehmen oder komplett du oder jeder von uns 3 Monate oder wie auch immer. Ja? Das heißt, insgesamt wären bei dem Modell 18 Monate Elterngeldbezug möglich. Das wäre also mehr als aktuell. Nimmt nur ein Elternteil, vermutlich die Mutter, das Elterngeld, dann sind es weiterhin 12 Monate, wie es vorher eben auch war, wenn nur eine Person es genommen hat. Das ist die grundsätzliche Idee. In den 6 verteilbaren Monaten, die man frei verteilen kann, da soll der Bezug auf 80% des vorherigen Nettos angehoben werden, wenn beide paritätisch sich aufteilen. Also wenn wir jetzt sagen, wir machen beide 3 Monate von diesen frei verteilbaren, dann kriegen wir 80% statt aktuell sind es ja um die zwischen 65% und 67%. Das heißt, da wäre quasi nochmal ein weiterer finanzieller Anreiz, der vor allem auch für die Väter gelten soll, weil Männer ja leider ein bisschen mehr verdienen und deshalb öfter sagen, für mich lohnt sich das nicht, so wenig Elterngeld zu kriegen. Und das ist dann quasi eine Idee, das nochmal ein bisschen zu erhöhen. Und außerdem, dritter Teil dieses Vorschlags ist, dass man nur noch maximal 3 Monate gemeinsamen Elterngeldbezug haben kann. Also sowas, was wir zum Beispiel gemacht haben, dass wir parallel mehrere Monate Elterngeld bezogen haben, das wäre dann nicht mehr möglich, sondern maximal 3 Monate, sodass mehr alleinige Verantwortungsübernahme erfolgt und eben die Väter nicht einfach nur dann zu Hause sind, wenn die Mütter mit ihnen da sind. Ne? Ja, okay. Das sind die 3 Bestandteile des 666-Vorschlags.
Das heißt, naja, also die erste Idee, die mir jetzt gekommen ist, und man könnte es tatsächlich so machen, die Mutter bleibt 6 Monate direkt nach der Geburt zu Hause, ist ja sowieso wegen Mutterschutz und Stillen und wieder fit werden nach der Geburt, sowieso eine gute Idee. Dann nehmen beide 3 Monate parallel Elterngeld von diesen 6 Monaten, die man da frei verteilen kann. Beide kriegen 80% ausgezahlt. Das heißt, in den 3 Monaten sehen die Finanzen sehr gut aus. Und dann würde nochmal der Vater die 6 Monate alleine zu Hause bleiben und die Mutter würde wieder arbeiten gehen. Hätte den Vorteil, dass man in diesen mittleren 3 Monaten einmal eine gemeinsame Routine aufbauen kann, aber auch so eine Art Übergabe tatsächlich einbaut.
Und was vielen ja wichtig ist, ist ja auch eine gemeinsame Reise zu machen, gell? Das könnte man da dann auch machen.
Genau, genau. Aber da könnte man das eben schon mit der Verantwortungsübernahme und so weiter alles üben und verteilen und klären. Und das wäre natürlich eine tolle Sache.
Und de facto wären dann beide 9 Monate raus aus dem Job. Ja, 9 Monate. Also ja. So lange wie auch eine Schwangerschaft ungefähr dauert. Schwangerschaft dauert 10 Monate, aber ja. Es wäre quasi vermutlich auch förderlich, dass die Frauen früher zurückkehren in den Job und dass eben die Männer mehr zu Hause sind.
Okay, und jetzt...
Und wer eben sagt, ich will das nicht, ja? Wir wollen ein klassisches Modell leben, die können das quasi genau zu denselben Konditionen wie vorher auch. Nur, dass halt die Väter nicht mehr ihre 2 Monate bekommen würden, weil sie mindestens 3 machen müssen.
Wieso müssen sie mindestens 3 machen? Ich dachte, die haben 6 zur Verfügung und können von den 6 nehmen, was sie haben wollen.
Ach so, aber ich meinte jetzt mit dem gemeinsamen Elterngeldbezug. Also so dieses Modell mit der Vater nimmt den ersten und den letzten Monat gleichzeitig mit der Frau, weißt du, was jetzt viele machen, das würde nicht mehr gehen.
Aber wieso denn nicht? Sie dürfen doch bis zu 3 Monaten parallel Elterngeld beziehen.
Ach so. Ja, stimmt, maximal 3 Monate. Sorry, ich hatte einen Denkfehler.
Ja, also das würde weiterhin funktionieren. Also wer die 18%, die das ja noch wollen, so, ne, die könnten das auch weiterhin durchziehen.
Ja.
So, aber der Rest...
Und sie würden dann quasi einfach die restlichen Monate verschenken.
Genau, sie würden den restlichen Monat verschenken und sie würden vor allen Dingen halt auch diese 80% verschenken, ne? Weil die kriegt man ja nur, wenn es paritätisch aufgeteilt ist. Also das genau. Heißt, wenn diese 6 frei verfügbaren Monate 5-1 aufgeteilt sind, dann gibt es eben auch nicht die 80%. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also so steht das da. Ich glaube, dieses Modell ist, glaube ich, noch nicht richtig ausgereift.
Nein, das ist ein Vorstoß.
Genau, das ist eine Idee, die im Raum steht, aber da ist sicherlich noch nicht durchkalkuliert und Machbarkeitsanalysen fehlen wahrscheinlich auch noch. Aber
mit Sicherheit. Also kommen ja allein schon so Fragen auf, was ist mit dem Elterngeld Plus? Fällt das Ganze dann raus in diesem Modell? Was ist mit den Partnerschaftsbonusmonaten? Fallen die dann
was
auch
passiert für Alleinerziehende?
Genau. Na, also da sind bestimmt sehr, sehr, sehr viele Fragen, aber es ist mal ein erstes Papier, was ja auch durchaus schon durch die Presse gegangen ist.
Ja, und was hier halt auch total fehlt, ist die grundsätzliche Höhe des Elterngeldes. Ja? Da geht es jetzt einmal darum, dass eben 80% vorherigen Nettos, aber bedeutet, dass es gibt weiterhin die Grenze bei 1.800 Euro oder wird die SPD da was ändern? Da habe ich jetzt auch noch nichts zugehört.
Genau, also es geht jetzt erstmal nur um eine andere Idee, wie man die Elterngeldmonate, die aktuell auf 12+2 sind, neu verteilen könnte. Und da ist jetzt hier eben federführend von der Saskia Esken der Vorschlag, nicht mehr ein 12-2-Modell, sondern ein 6+6+6-Modell zu wählen.
Ganz genau.
So, und jetzt hast du gesagt, wir haben noch von den Stiftungen.
Ich würde gerne mit der Hans-Böckler-Stiftung anfangen.
Ja, dann mach das doch mal. Was sagen die denn?
Weil von denen ist das Forschungspapier, was die veröffentlicht haben, sehr, sehr neu. Das ist von 2023. Und der Anlass war 15 Jahre Elterngeld, dass sie das quasi als Anlass genommen haben und gesagt haben, sie erforschen mal die Auswirkungen, die das Elterngeld hat in der aktuellen Form und schlagen Reformoptionen vor. Und ja, also der große Punkt, der da eben drin ist, ist das Thema Dynamisierung der Einkommensersatzleistungen Elterngeld. Was man da eben tun könnte. Und da ist großes Thema auch, jeder Elternteil nimmt 7 Monate, davon 3 exklusiv für jeden. Und so lange bekommt man 80% des vorherigen Nettos und danach für maximal 4 Monate nur 50%. Das ist die Idee. Ja?
Warte mal. Das heißt, wenn ich alleine bin, dann kriege ich 80% und für die Monate, wo wir parallel sein könnten, gäbe es 50%.
Nein. Also,
okay, dann nochmal.
Also, jeder kann 7 Monate Elterngeld nehmen, ja, und kann 80% des vorherigen Nettos in der Zeit bekommen. Danach bekommt man für maximal 4 Monate 50%. Beispiel. Wenn man jetzt es so macht, dass die Mutter 11 Monate zu Hause bleibt und der Vater 3 Monate, weil 3 Monate exklusiv für jeden, habe ich ja gerade gesagt, dann würde der Mann 80% bekommen, weil er noch unterhalb der in den 7 Monaten quasi ist. Und die Frau würde von ihren 11 Monaten 7 Monate 80% bekommen und für die restlichen 4 Monate eben die 50%, sodass sie durchschnittlich 69% ihres vorherigen Nettos hat. Das heißt, insgesamt als Familie hätten sie mehr als der heutige Bezug. Ja, aber ja, wenn sie halt beide, also das Maximum kriegen sie raus, wenn sie beide jeweils 7 Monate Elterngeld nehmen, weil dann bekommen beide 80% des vorherigen Nettos.
Ah, okay, also auch hier ganz klarer Fokus auf die Parität. Ich habe finanziell am meisten etwas davon, wenn ich mir die Care-Arbeit 50-50 aufteile.
Genau, aber die Idee ist eben trotzdem auch, wenn man sich es weiterhin relativ klassisch aufteilt, dass es auch dann mehr gibt. Deshalb das Thema, die Überschrift Dynamisierung der Einkommensersatzleistung.
Okay.
Ja, weil sie eben auch sagen direkt, das ist auch der dritte Punkt, den die Hans-Böckler-Stiftung da rausstellt, dass die Höchst- und Mindestbeträge unbedingt steigen müssen, weil die einfach nicht mehr adäquat sind. Da haben die sich die Preise von 2020 angeguckt, im Vergleich zu eben damals, als das eingeführt wurde, 2007, und haben gesagt, auf Basis der Preise von 2020 müssten die Höchst- und Mindestbeträge auf 2016 Euro und auf 360 Euro mindestens angehoben werden. Und da ist eben auch die These, dass auch das mehr Väter motivieren könnte, zu Hause zu bleiben, weil natürlich Männer mehr verdienen und dementsprechend auch sagen, ja, 1800 Euro ist ein Witz, mit 2000 Euro da überlege ich mir vielleicht das eher. Weiß ich jetzt nicht, ob die 200 Euro da so einen großen Unterschied machen, aber das ist jetzt mal die Berechnung, die dort angestellt haben.
Na, aber diese Dynamisierung, das ist ja tatsächlich eine sehr gute Idee und Forderung. Das ist ja leider das, was Herr Lindner, wenn ich das jetzt von dir richtig verstanden habe, ablehnt. Aber eigentlich müsste es an die Inflation gekoppelt werden. Also das heißt, wenn die Inflation nach oben geht, dann müsste damit, kann man ja alle x Jahre machen, damit es nicht jedes Jahr hin und her pendelt, kann man ja sagen, alle 5 Jahre wird geguckt, wie hat sich die Inflation in den 5 Jahren entwickelt und dann wird dieser Wert genommen und um diesen Betrag wird dann das Elterngeld, der Höchst- und der Mindestsatz angehoben.
Genau, also ich meine, das ist mit dem Bürgergeld ja zum Beispiel auch so, gell, dass da jährlich jetzt geguckt wird und angehoben wird entsprechend. Und das müsste man einfach mit dem Elterngeld genauso machen, dass da jährlich geguckt wird oder meinetwegen auch nicht jährlich, aber zu festen Terminen, dass es nicht jedes Mal eine Diskussion und jahrelange Verhandlung ist, sondern dass es da eine Regelung gibt, wann es da Kontrollpunkte quasi gibt.
Und dass da auch gar nicht drüber verhandelt werden muss, sondern es wird einfach festgelegt nach x Jahren, also zu einem Stichtag wird geguckt, wie war die Inflation in dem Zeitraum und um diesen Betrag wird das Elterngeld dann einfach angepasst.
Genau, und es geht für mich auch nicht nur um die Inflation, sondern es geht auch um etwas wie zum Beispiel Gehaltsentwicklungen. Ja? Wenn die Durchschnittsgehälter steigen, dann muss sowas auch angepasst werden, weil dann sind wir eben nicht mehr da, dass man 65% oder 67% des vorherigen Nettos hat, sondern dann haben viele nur noch 50% oder 55% des vorherigen Nettos, weil eben die Gehälter auch so gestiegen sind. Also es ist nicht nur die Inflation, die man da angucken muss.
Ja, okay, also das heißt, wir haben jetzt
ich wollte noch einen Punkt sagen. Du hattest ja jetzt gerade gesagt, dass diese Dynamisierung ist das, wogegen Christian Lindner ist. Ich glaube nicht, dass er dagegen ist. Ich glaube, er ist gegen das große Ganze, so wie ich das verstehe, dass die Ausgaben des Bundeshaushaltes für Elterngeld immer mehr steigen. Diese Dynamisierung, meint er. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn mehr Kinder geboren werden, was wir ja alle wollen, natürlich steigt dann der Kostenblock in der Ausgabeübersicht, ja, weil natürlich es mehr Eltern gibt mit mehr Kindern. Und er denkt natürlich oder sagt natürlich, wenn wir jetzt auch noch die Raten erhöhen oder wenn wir da irgendwie was tun, dann wird der Kostenblock ja noch größer. Und das ist das, was er sagt. Er hat aber durchaus in Interviews auch schon gesagt, dass er vollkommen offen ist für Reformvorschläge, wie man die Verteilung ändert. er will halt nicht, dass der Gesamtbetrag quasi steigt, sondern eher sinkt. Kann man auch diskutieren natürlich, gell? Aber ich meine nur, ich glaube nicht, dass er gegen solche Vorschläge grundsätzlich ist, sondern ja, ich weiß aber auch nicht, habe noch nicht mit ihm darüber geredet.
Also ich glaube, dass wir um die Erhöhung des Gesamtbetrages und damit um die Familien mehr in den Mittelpunkt zu stellen, nicht herumkommen. Und das so, also ne, ich glaube, das ist ein Wunschdenken, dass das hier nach unten geht. Das wird nicht funktionieren. Wir reden über Fachkräftemangel, wir reden über Arbeitskräftemangel, wir reden über Kinderarmut und ein Faktor für Kinderarmut ist ja dann zum Beispiel auch, dass wenn ich jetzt hier in Elternzeit bin, irgendwie einen Mindestbetrag von 300 Euro bekomme. Also wenn ich 300 Euro habe und das vielleicht zweimal, also mein Partner ist meinetwegen in einem Minijob, hat 520 Euro oder 505 Euro raus und ich habe vorher auch nicht viel, ich kriege jetzt 300 Euro raus.
Ja, ja, das muss noch nicht mehr, zwei Studierende. Ja,
so,
ich meine, also, es soll Leute geben, die nicht erst mit Ende 30 Eltern werden.
So, und dann habe ich, natürlich, ja, oder wirst Ende der Schulzeit schwanger mit 18, 19, 20. Also jetzt nicht, dass du minderjährig bist, aber gerade volljährig und bist dann schwanger. Also dadurch kriege ich natürlich auch ganz viele Kinder in die Kinderarmut rein, weil die Familien finanziell nicht entsprechend versorgt sind. Und da haben wir ja in einer anderen Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen, dass sowas wie Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Rentenversicherung verallgemeinert wurde, aber halt nicht die Übernahme für die familiären Kosten oder die Kosten, die für die Familien einkommen. Und das sind halt dann schon Punkte, über die wir da irgendwie reden müssen. Das Thema ist ein bisschen komplexer, als jetzt nur zu sagen, okay, Elterngeld darf nicht erhöht werden, sondern da zählen ganz viele andere Bereiche eben auch noch mit rein. So.
Aber, ich möchte jetzt noch die Friedrich-Ebert-Stiftung.
Genau, ich wollte ja jetzt gerade sagen, wir haben jetzt einmal von der SPD selbst das Papier, diese Verteilung der Elterngeldmonate, und wir haben von der Hans-Böckler-Stiftung jetzt, dass da eine Dynamik rein muss in der Höhe des Elterngeldes und wie das ausgezahlt wird. Und was sagt denn jetzt die Friedrich-Ebert-Stiftung? Die hat 4 Punkte.
Genau, die sind sehr umfassend und decken die anderen beiden auch so ein bisschen mit ab. Die haben da echt viel sich Gedanken gemacht, habe ich das Gefühl. Die haben nämlich 4 Reformthemen. Das eine ist mehr Partnerschaftlichkeit, dann intensivere Väterbeteiligung, soziale Gerechtigkeit und letzter Punkt, krisenfestes Elterngeld. Das sind die 4 Punkte und sie haben für jeden der Punkte verschiedene Reformvorschläge erarbeitet, die sie nennen Gold-, Silber- und Bronze-Status, also Bronze quasi, was relativ einfach zu machen wäre und Gold, was ideal wäre. Und ich habe jetzt nur mal die Gold-Sachen rausgesucht. Ja, weil quasi, wie wäre es denn ideal?
Ja,
darüber
ja.
Wollen wir heute sprechen. Dass es davon immer Abweichungen und leichtere Sachen gäbe, will ich nur schon mal sagen. Und wir verlinken das auch auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch dieses Papier durchlesen. Das ist super lang und interessant. Also wer sich dafür interessiert, gerne. Ich fange mal an mit Punkt 1, mehr Partnerschaftlichkeit. Da ist der erste Gedanke, dass man weg sollte von dem 12 plus 2, sondern stattdessen hin zu einer kulturellen Verankerung von 7 plus 7. Ja? Sie sagen, dass man schrittweise das als Standard einführen sollte, dass wir von 7 plus 7 reden, dann sind wir auch bei 14 Monaten. Da geht es jetzt noch gar nicht mal darum, wie man dann das Elterngeld verteilt. Ich glaube, da sind sie auch recht nah an dem Vorschlag der SPD dran tatsächlich. Aber sie sprechen eben davon, dass es auch kulturell einfach anders wahrgenommen werden muss. Und das finde ich total einen wichtigen Aspekt, dass man da auch in der Sprache anders werden muss. Ne? Dass man nicht mehr von Vätermonaten reden sollte, sondern dass wir einfach von Partnermonaten sprechen oder eben von 7 plus 7 und nicht immer, ja, auch Arbeitgeber zum Beispiel, ne? Dass die nicht immer davon ausgehen, Väter machen nur 2 Monate und so, sondern dass man, wenn es ums Elterngeld geht, erstmal oder ums Elternwerden, erstmal immer von 7 plus 7 ausgeht.
Ja, das ist ja auch ein Punkt, den wir jetzt in letzter Zeit immer häufiger hören von Menschen, die neu in unsere Community reingehen. Ja, der Arbeitgeber meines Mannes ist noch nicht so weit. Für Männer funktioniert das nicht. Für Männer geht das nicht. Für Männer ist das nicht. So, und da muss ich also wirklich sagen, da brauchen wir eine breitere Akzeptanz in der Gesellschaft. Und da kam just, also wir nehmen jetzt heute am Freitag, den 15.09. auf, und gestern kam die Meldung raus, SAP führt ein 6 Wochen Väterfreistellung nach der Geburt.
Bei vollem Gehalt, glaube ich.
Ja, voller Gehaltsausgleich. Wir werden da nochmal drüber sprechen nächste Woche in der News-Dings. Aber da geht ein DAX-Konzern, geht den Schritt voran und sagt, wir warten jetzt hier nicht länger auf die Politik, sondern wir wollen die Gleichberechtigung und wir bringen jetzt hier die Väter 6 Wochen nach Hause.
Ja, und tatsächlich, also wir werden dafür ja nochmal in der anderen Folge diskutieren, aber du hast es gerade schon gesagt, sie kommunizieren das genau so, gell? Also SAP hat genauso kommuniziert, haben gesagt, wir warten ewig schon auf die Väterfreistellung oder die Familienzeit wird es genannt, von der Politik und es kommt einfach nicht, wir machen es jetzt selbst. Und das finde ich mega, dass ein Unternehmen aus dem DAX da so voranschreitet und hoffentlich ganz viele andere mitnimmt.
Ja, und das zeigt vor allen Dingen auch eins, der Fachkräftemangel und der Arbeitskräftemangel ist einfach so extrem, dass ich mich hier als Unternehmen familienfreundlich positionieren muss, weil ich ansonsten in den nächsten 10 Jahren auch höchstwahrscheinlich keine Chance habe zu überleben. Und das gilt natürlich viel mehr als für einen DAX-Konzern, natürlich noch für die ganzen KMUs, aus denen wir ja dann wieder hören, ja, aber da geht das natürlich nicht. Ne? Da ist das ein Männerbetrieb und da darf ein Mann halt auch nicht fehlen. Und ich glaube, dass diese Unternehmen in den nächsten Jahren verschwinden werden.
Ja, oder riesige Probleme haben werden. Ja. Okay, zurück zu den Dingen, die die hier vorschlagen für mehr Partnerschaftlichkeit. Außerdem sagen sie, der Partnerschaftsbonus soll ausgeweitet und flexibler gestaltet werden.
Was soll das denn heißen?
Naja,
haben Sie da ein Beispiel genannt?
Ich habe das ehrlich gesagt jetzt nicht so im Detail gelesen.
Eieieiei.
Also, was ich hier rausgenommen habe, ist, dass Sie halt gesagt haben, dass Sie halt sehen, die haben ja auch Auswirkungen der bisherigen Sachen angeschaut und haben eben gesehen, dass der Partnerschaftsbonus bei den Familien, die es nutzen, schon sehr hilfreich ist, weil das viele Familien das dann auch beibehalten, ja, diese beiderseitige Teilzeit. Aber dass eben das Problem ist, dass viele das gar nicht nutzen. Also
genau, die Einstiegshürde ist zu hoch.
Das ist ja auch das, was wir in unserer Arbeit ständig sehen. Also immer, wenn wir Elternzeitberatungscalls machen, kommt eigentlich fast nie ein Paar, die haben immer alle einen Plan, aber fast nie haben die den Partnerschaftsbonus eingeplant. Und dann sage ich immer, ja, warum macht ihr das nicht? Ja, das wird ja dann gekürzt und wir kriegen das nicht hin und so. Und dann sage ich immer, Leute, ihr kriegt, selbst wenn ihr komplett runtergekürzt werdet, kriegt ihr einfach 150 Euro pro Person geschenkt, jeden Monat. Das heißt, das sind einfach 600 Euro pro Person, 1200 Euro als Paar, die ihr verschenkt, weil ihr sagt, nee, wir kriegen das nicht hin oder wir werden ja gekürzt, ja.
Und für die Familienzeit muss man da auch zu sagen. Also natürlich ist es lukrativ, natürlich ist es lukrativer, da einfach voll arbeiten zu gehen oder darauf zu verzichten. Ne? Also das Gehalt ist ja meistens höher als das, was ich dann als Ausgleich bekomme. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal hin, dass diese Kürzung beim Elterngeld Plus an der Stelle auch einfach tatsächlich, genau. Es ist so kontraproduktiv. Ne? Es wirkt dem eigentlich entgegen, was es bezwecken soll. Kommen wir später nochmal zu. Aber also ich kriege ja nicht nur das Geld, sondern ich kriege dafür ja Familienzeit. Also ich heißt, ich kriege meine Care-Arbeit, meine Familienzeit, die ich da habe, die kriege ich in Anführungsstrichen etwas vergütet.
Ja, genau. Das ist ja übrigens der dritte Punkt bei mehr Partnerschaftlichkeit. Elterngeld Plus überdenken und zielorientiertere Nutzungsbedingungen einführen. Und ich glaube, da geht es auch genau darum, dass man eben da mehr Flexibilität reinbringt in die Teilzeitgestaltung. Ne? Dass es auch tatsächlich attraktiv ist, Elterngeld Plus zu nutzen und es nicht so mega kompliziert ist, man sofort irgendwelche Kürzungen kriegt, nicht sofort, aber viel zu schnell und dann eben zu viele Paare sagen, das ist mir zu komplex oder es lohnt sich für uns gar nicht, das zu machen.
Ja, es lohnt sich vor allem nicht für Menschen, die vorher schon in Teilzeit gearbeitet haben. Also
oder vorher schon sehr gut verdient haben.
Genau, also wer
Peter,
ja, genau, also wer über diese 1800 Euro schon deutlich drüber ist, ne, für den lohnt sich das nicht, weil die Person müsste so wenig arbeiten, damit da keine Kürzung stattfindet.
Was
und dann
wieder keine Partnerschaftlichkeit bedeutet.
Genau, und dann ist natürlich auch das Gehalt entsprechend niedrig, also das lohnt sich finanziell nicht. Es lohnt sich aber vor allem auch nicht, und das ist natürlich die Gruppe, wo es finanziell jetzt auch nochmal mehr drauf ankommt und für die es ja eigentlich total lohnenswert wäre, weil wer zum Beispiel vorher schon Teilzeit arbeitet, also sagen wir mal 20 Stunden, weil es einfach das zweite Kind ist und das oder der Beruf das nicht anders hergibt, gibt ja verschiedene Gründe dafür, dann ist es ja auch so, dass man jetzt während diesem Elterngeld Plus 15 bis 32 Stunden arbeiten darf. Das ist quasi der rechtliche Anspruch. Man kann natürlich mit dem Arbeitgeber auch irgendwie 5 Stunden ausmachen, wenn der dazu ja sagt. Aber wenn wir jetzt rechtlich von der Gesetzeslage ausgehen, sind es 15 bis 32 Stunden. So, jetzt arbeite ich 20 Stunden, muss dann aber mindestens 15 Stunden arbeiten gehen. Das heißt, ich bin ja bei 75% meines vorherigen Stundenumfanges und meines vorherigen Gehaltes. Und das bedeutet wieder, weil ich ja nur für das Elterngeld Plus bis zur Hälfte dazu verdienen darf, ohne Kürzung zu bekommen, dass mir das Elterngeld Plus einfach an der Stelle sehr stark runtergekürzt wird. Außerdem, wenn ich vorher nur 20 Stunden gearbeitet habe, kriege ich auch gar nicht den Partnerschaftsbonus, weil für den muss ich mindestens 24 Stunden arbeiten. Bin ich also in meiner Arbeit gar nicht so flexibel für diese 4 Monate, dann mein Arbeitspensum auf 24, 25 Stunden hochzusetzen, dann würde ich diese 150 Euro pro Monat auch gar nicht kriegen, weil es von der Arbeitszeit her nicht passt. Und selbst wenn ich es hochsetzen kann, dann wird mir mein Elterngeld Plus Bezug, den ich ja in den Partnerschaftsbonusmonaten habe, auch komplett runtergekürzt auf die 150, weil ich ja mehr verdiene, also über 100% verdiene, als in dem Bemessungszeitraum vor der Geburt. Und das ist natürlich etwas, was entgegenwirkt gegen den Gedanken zu sagen, okay, ich hole Menschen, und da sind es hauptsächlich die Mütter, aus dieser Teilzeitfalle wieder heraus, oder ich sorge dafür, dass sie überhaupt nicht erst in die Teilzeitfalle reingehen. Aber genau dieser Mechanismus, diese Kürzung des Elterngeldpluses, gerade wenn man jetzt Teilzeit arbeitet, der sorgt dafür, dass die Mütter eigentlich noch viel mehr in diese Teilzeitfalle reingedrängt werden.
Ja, ich kann dir nur recht geben und möchte dich aber erinnern, wir haben noch 3 Punkte. Die Friedrich-Ebert-Stiftung vorschlägt.
Ja. Mach weiter, das war nur gerade sehr wichtig.
Ich sehe deine Leidenschaft für das Thema. Also, der 2. Punkt war die intensivere Väterbeteiligung. Und da schlagen sie auch vor, eine gesplittete Einkommensersatzrate je nach Anzahl der insgesamt genutzten Monate. Das ist jetzt hier auch nicht weiter ausspezifiziert, ja, weil da gibt es jetzt wieder verschiedene Abstufungen, wie gut man das machen könnte quasi.
Aber was verbirgt sich denn dahinter? Heißt das,
was
jetzt
wir eben schon diskutiert haben, mit denen, dass man für einen bestimmten Zeitraum 80% bekommt.
Okay, also desto paritäter ich bin, desto höher ist quasi meine Ersatzleistung.
Genau, dass quasi die Väter motiviert werden, durch Geld zu Hause zu bleiben, weil man sagt, okay, diese aktuellen Raten sind halt für sie nicht interessant und deshalb muss es mehr Geld geben, wenn die Väter mehr Monate nutzen. Ja, also wenn er jetzt nur 2 Monate nutzt, kriegt er zum Beispiel weiterhin nur 65%. Wenn er aber 5 Monate macht, dann kriegt er vielleicht 70%. Wenn er 8 Monate macht, kriegt er mehr. Ja, also so.
Ich möchte übrigens mal hinter diesen finanziellen Anreiz ein großes Fragezeichen packen. Da werden wir nächste Woche mit dem aktualisierten Väterreport auch nochmal im Detail drüber sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich würde da ein Fragezeichen hinten dran packen. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum Väter so stark in die Arbeitswelt integriert sind tatsächlich Mechanismen, die den Vater da reindrängen, obwohl er das gar nicht so sehr will. Und Geld mag da so eine Komponente sein. Die andere Komponente haben wir jetzt schon angesprochen, rückständige Arbeitgeber, die das nicht sehen, dass das wichtig ist.
Ich glaube aber auch, Erziehung ist ein Riesending, dass die Männer das gar nicht als Option für sich sehen.
Genau, dass das in unserer Gesellschaft einfach noch so weit hinten dran ist, dass man hier als Vater selbstverständlich Zeit mit seinem Kind verbringen darf und das auch einfordern kann. Ich habe noch nicht genauer reingeguckt, aber wenn ich die Social Media Posts bisher gesehen habe, wohl auch in diesem Report drin steht, dass immer mehr Väter das gerne machen würden. Und da ist es dann nicht so sehr der monetäre Anreiz, sondern da muss insgesamt ein gesellschaftlicher Kulturwandel stattfinden, wie es ja zum Beispiel in Finnland oder so in den letzten Jahrzehnten durchgeführt wurde.
Ja, also ich habe den Report auch noch nicht gelesen, aber ich glaube auch, dass es wirklich ein Problem ist, dass die Väter das wirklich nicht als Option sehen. Ja, weil sie das gar nicht mitkriegen, dass es okay ist zu sagen, ich möchte auch Zeit mit meinem Kind verbringen, sondern dass sie immer nur, ich glaube, Männer denken da gar nicht drüber nach, sondern es ist für sie so normal, wenn sie ein Kind bekommen, dann arbeiten sie halt weiter, das ist gar kein Thema. Und weil das auch in vielen Beziehungen, glaube ich, gar nicht diskutiert wird, sondern auch die Mütter es sehen als selbstverständlich, ja, ich bekomme ein Kind, dann bleibe ich halt zu Hause.
Also ihr merkt gerade etwas viel Spekulation an der Stelle.
Wir müssen den Väter-Report lesen.
Wir werden das Ganze lesen. Ihr könnt euch auf die nächste Folge am kommenden Montag hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast schon mal freuen. Aber Marielle, wir haben ja noch zwei Punkte von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Ja, wir schweifen hier die ganze Zeit ab. Der dritte Punkt ist soziale Gerechtigkeit und den finde ich sehr spannend, weil da geht es nämlich um die Einkommensersatzratenhöhe. Also im Moment sind es ja diese 67% und da gibt es auch so eine kleine Abstufung. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, 65-67%. Je nachdem, wenn man deutlich geringer verdient, kriegt man eher ein bisschen mehr. Wenn man weniger mehr verdient, ein bisschen weniger. Aber die schlagen vor, dass man für alle Menschen, die unter 1.500 Euro netto vor der Geburt verdienen, die Einkommensersatzrate anhebt und in einer anderen Stufe nochmal für alle, die unter 2.000 netto vor der Geburt verdienen. Also, dass man das stärker abstuft, wie viel Elterngeld du quasi bekommst und nicht mehr nur diese kleine Abstufung macht.
Also, dass man zum Beispiel sagt, bei 1.500 Euro kriegen alle mindestens 90% von dem, was sie vorher hatten. Bei 2.000 Euro sind es mindestens 75% von dem, was man vorher hatte. Und danach pendelt man sich dann eben oft 60% ein. Und man kann ja dann auch sagen, okay, wenn es noch höher geht, dann sind es halt irgendwie nur noch 40-50%.
Ganz genau. Und die haben dann eben auch Zahlen veröffentlicht, wie viele das jeweils betreffen würde. Ne? Also, wie viel Prozent der Leute denn da reinfallen würden. Und da sieht man eben auch, dass das tatsächlich auch viele Väter wieder betreffen würde, die dann, also ich glaube, bei der unter 2.000 Euro netto Zahl, wenn man da eine Erhöhung machen würde, das würde 22% der Väter betreffen, die dann höheres Elterngeld wieder bekommen würden und somit vielleicht wieder mehr motiviert wären, da auch zu Hause zu bleiben.
Ja, und es würde ja auch wieder der Kinderarmut entgegenwirken.
Auf jeden Fall, ja.
Also das wäre ja tatsächlich eine Maßnahme, die sofort ankommen würde. Das heißt, die Familie, die ohnehin ein niedriges Einkommen hat, würde hier durch ein Kind nicht finanziell in eine Schieflage geraten. Und
nicht so stark zurückstecken müssen.
Genau.
Wie im Moment.
Genau.
Ja.
Sondern könnte zumindest mit 1-2 kleineren Abstrichen da mit dem jetzigen Gehalt irgendwie weiterarbeiten können. Und das würde natürlich sehr gut funktionieren. Also ihr seht schon, es gibt verschiedene Mechanismen, wie man auch hier tatsächlich an die Kinderarmut rangehen kann, indem man einfach Familien fördert.
Ja. So, der letzte Punkt war der Punkt krisenfestes Elterngeld. Und das entspringt so ein bisschen auch der ganzen Corona-Erfahrung. Weil in der Corona-Pandemie wurden ja auch so ein paar befristete Änderungen eingeführt. Zum Beispiel, dass man in einen längeren Krankengeldbezug ausklammern konnte aus dem Bemessungszeitraum fürs Elterngeld. Und diese Dinge sind aber inzwischen alle ausgelaufen. Und das ist eben ein Punkt, wo sie sagen, das sollte man wieder aufnehmen für solche Krisenzeiten, seien es längere Krankheiten, seien es Arbeitslosigkeiten und so weiter, dass das besser berücksichtigt wird bei der Elterngeldberechnung. Und da finde ich, sollte auch auf jeden Fall mit rein das Thema zweites Kind, ja, um eben Frauen, die sowieso schon in Teilzeit arbeiten nach dem ersten Kind, da ein bisschen mehr rauszuholen, dass man dann eben vielleicht sagt, beim zweiten Kind gibt es dasselbe Elterngeld wie beim ersten, wenn das höher war. Also
na, vor allem, wenn es innerhalb eines gewissen Zeitraums stattfindet. Na, also momentan ist dieser Zeitraum ja irgendwie 15 Monate oder so. Ja.
Also man muss super schnell das zweite Kind bekommen.
Genau, also es ist quasi, du hast das erste Kind bekommen, dann hast du dich kurz erholt und dann musst du sofort wieder schwanger werden, damit das funktioniert, damit du das Ganze ausklammern kannst. Aber das ist ja jetzt nicht realistisch. Realistisch ist ja ein Altersabstand von, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahre. Vielleicht 4 Jahre, so, ne, das ist ein realistischer Altersabstand für die Kids. Und wenn da in der Zwischenzeit jetzt eben durch die Strukturen eine Teilzeittätigkeit und so weiter vorhanden ist, dann muss es eine andere Berechnung geben, als zu sagen, naja, jetzt wird dein Elterngeld nur noch auf dieser 20-Stunden-Tätigkeit berechnet, obwohl du vorher 40 Stunden sehr gut verdient und gearbeitet hast. Das funktioniert nicht, weil dann wird diese Spirale immer schärfer mit jedem weiteren Kind, da finanziell abhängig zu werden innerhalb der Familie und natürlich dann auch, dass die Familie immer weniger Kapital zur Verfügung hat, was wiederum, und da sind wir schon wieder beim Thema, die Kinderarmut eben begünstigt.
Ja, Mike, es gibt von der Friedrich-Ebert-Stiftung noch eine zusätzliche Idee, die ich so noch nie gehört habe und wo ich super gespannt bin, was du dazu sagst. Pass mal auf. Sie schlagen vor, man könnte auch ein Elterngeld-Jugend einführen. Das bedeutet, wenn beide Eltern von einem schon älteren Kind parallel in kurzer Vollzeit oder hoher Teilzeit arbeiten, also ich schätze jetzt mal irgendwas zwischen 32 und 40 Stunden, wenn beide das parallel machen, erhalten sie für 6 Monate jeweils 150 Euro extra vom Staat, also 300 Euro als Familie. Und das könnte dann genutzt werden bis zum 12., 14. oder vielleicht sogar 18. Lebensjahr. Also irgendwann, keine Ahnung, Kind ist in der ersten Klasse zum Beispiel, beide sagen, okay, jetzt arbeiten wir beide parallel 32 Stunden und dann bekommen wir nochmal für 6 Monate 300 Euro als Familie. Die Idee ist, dass man so den Eltern nochmal zeigt, dass sich Parität lohnt, das quasi fördert und einfach auch fördert, dass Paare sich trauen zu sagen, wir versuchen das mal. Wir machen einen Test und wissen, wir kriegen noch ein bisschen finanzielle Unterstützung. Wo man jetzt natürlich sagen kann, okay, die verdienen ja dann auch sehr gut in der Zeit. Aber trotzdem machen es halt zu wenige, gell? Dass viele dann auch einfach sagen, wir bleiben bei einer kleinen Teilzeit oder so, die eine Person. Und ja, was hältst du davon, von dieser Idee? Ein zusätzliches Elterngeld, was man irgendwann später quasi nutzen kann, einzuführen.
Also ich finde es in der Hinsicht ganz gut, dass natürlich auch im Laufe des Kinder- und Jugendlebens doch immer noch mal Episoden kommen, wo man als Elternteil einfach mehr Zeit braucht. Also wo es jetzt nicht geht, dass man 40 Stunden beide arbeiten, sondern wo es schon schön wäre, wenn beide zum Beispiel 35 Stunden oder 32 Stunden arbeiten. Einschulung könnte so ein Punkt sein, aber auch der Umbruch auf die weiterführende Schule, was ja für Kinder auch, also da werden sie sehr in die Selbstständigkeit entlassen in der Schule. Ne? Also das heißt, sie müssen da auf einer ganz anderen Ebene funktionieren und sie müssen da auch nochmal vielleicht zu Hause ganz anders abgestützt werden. Also ne, wenn das Familienleben dann erst zu Hause so 17, 30, 18 Uhr beginnt, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit. Und wenn man
aber da wird das nicht für eine geringere Teilzeit sprechen, dass man beide motivieren muss, nochmal beide machen 20 Stunden?
Nee.
Nee, sondern du würdest
quasi auf 32 Stunden fände, also wenn beide jetzt 40 Stunden arbeiten, dann
findest du es sinnlos.
Ja, da weiß ich nicht, wofür, also da muss der finanzielle Anreiz sein, dass beide 40 Stunden arbeiten, damit beide 40 Stunden, also wenn das nicht der finanzielle Anreiz ist, sondern die 150 Euro, der Anreiz ist, dass beide 40 Stunden,
das funktioniert nicht. Die Idee ist ja, dass auch einfach beide wieder voll in die also die wollen ja damit Erwerbstätigkeit fördern.
Ja,
ne? Aber da ist für mich auch die Frage, ob Geld der richtige Anreiz ist oder ob es nicht vielleicht eher ein zusätzlicher Kündigungsschutz oder sowas ist. Ne? Dass man sagt, für Eltern gibt es nochmal einen, bis die Kinder 18 sind, eine andere Möglichkeit irgendwie.
Naja, oder dass es anstatt einer Brückenteilzeit eine Brückenvollzeit gibt.
Ah, ja.
Ne? Also irgendwie sowas. Aber also jetzt nehmen wir mal an, die arbeiten beide so, dass sie ein durchschnittliches Einkommen haben, also so 2.200 Euro, 2.100 Euro. So, da jetzt nochmal 150 Euro drauf.
Macht jetzt auch nichts aus, gell?
Also ja, das ist ganz schön, so, dann ist der Urlaub vielleicht ein bisschen besser oder man kann die Rücklagen da auffüllen und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob die 150 Euro der Anreiz sind, das Gehalt von 1.000 auf 2.000 Euro zu setzen oder ob nicht dieser Sprung von 1.000 auf 2.000 Euro, ob das nicht einfach schon der Anreiz ist, die Vollzeittätigkeit zu haben.
Ich überlege gerade, ob es nicht besser wäre, wenn der Staat da versuchen würde, die Arbeitgeber irgendwie zu intensivieren, anstatt die Familien selbst, weißt du? Hm. Dass man sagt, es gibt irgendwie finanzielle Förderungen für Arbeitgeber, die so Testzeiträume ermöglichen oder sowas für Familien. Dass das vielleicht eher, weil der Gedanke ist ja gut. Also ich finde die Idee, finde ich toll, zu sagen, wir ermutigen Familien, dass sie mal einen Versuch wagen und sagen, wir probieren es einfach mal, dass wir beide wieder 40 Stunden
also,
arbeiten.
Ja, also so. Die Unternehmensförderung finde ich tatsächlich auch, weil da gibt es ja schon einige Punkte. Ne? Also da gibt es ja sowas wie jetzt zum Beispiel ein Kinderbüro.
Oder einen Betreuungszuschuss oder sowas.
Genau sowas, aber tatsächlich auch zum Beispiel wie Meetings gestaltet sind, zu welchen Zeiten die stattfinden, welche Strukturen die haben. Das wären solche Sachen. Oder was uns ja auch immer wieder gesagt wird, ne? Also wenn man jetzt Filialen betreut oder wenn man im Truck sitzt oder wenn man in der im Schichtdienst arbeitet oder so, ne, das ist schön und gut, wenn man da gesetzliche Regelungen hat, aber eigentlich in der Praxis findet es dann keine Umsetzung aus den und den und den und den Gründen. Und wenn man da dann hergeht und sagt, okay, wir ermöglichen jetzt hier verschiedene Arbeitsmodelle auch in diesen Bereichen, dann könnte das vielleicht eher eine Maßnahme sein, dass die Leute aus Nichtarbeit zur Arbeit oder von Teilzeitarbeit zu einer höheren Teilzeit- bis Vollzeitarbeit wieder zurückgehen. Weil es managebar ist. Ne? Also man muss sich ja immer fragen. So, oder als Eltern fragt man sich ja, man hat zu Hause diese ganze Arbeit, die muss gemanagt werden, und dann hat man die Erwerbsarbeit, die da irgendwie mit reinbringen soll. Und wenn die Erwerbsarbeit aber zu unflexibel ist und zu viel Zeit am Tag in Anspruch nimmt, dann laufe ich Gefahr, zu Hause die Arbeit, die Care-Arbeit nicht mehr managen zu können und dann in eine Überlastung reinzugehen. Und da muss es eigentlich so sein, dass wenn ich jetzt zu Hause zum Beispiel zu viel zu tun habe, aber im Job gerade eher eine Flaute ist, dass es da dann flexibler ist, mit den Arbeitszeiten zum Beispiel umzugehen. Oder dass Kinderkranktage hat sich ja jetzt verbessert dank Corona. Das war ja früher, waren es mal 9 Tage pro Elternteil im Jahr. Das war ja lächerlich. Bereiche, da tatsächlich nochmal reinzugehen und nachzudenken, was brauchen wir denn in der Unternehmens-, in der Erwerbsarbeitsstruktur an Reformen, an Änderungen, damit das passiert. Und das ist tatsächlich etwas, das muss nicht zwingend per Gesetz durchgeführt werden, sondern das können natürlich Unternehmen sich auch schon federführend selbst überlegen und gucken, was ist denn da praxisnah, was passt denn auch für mein Geschäftsmodell, und da vorangehen. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Unternehmen, die nicht familienfreundlich sich aufstellen oder klimafreundlich sich aufstellen, die werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren massive Probleme erhalten.
Ja. Okay, also die Idee überzeugt uns noch nicht ganz mit der Elterngeldjugend.
Nee, nein. Also ich finde es gut, nochmal einen Zeitraum zu schaffen für so Übergangsphasen, wo beide etwas mehr Zeit haben. Also meinetwegen, sie arbeiten in der Grundschule jetzt beide 35 bis 40 Stunden, und dann kommt dieser Übergang, und da dann zu sagen, okay, wir können jetzt nochmal für ein Jahr oder so mit einem geschützten Arbeitsvertrag runtergehen auf 30 Stunden, um einfach ein bisschen mehr für das Kind da zu sein. Ich glaube, das ist nochmal ein Ansatz, über den man nachdenken kann, und der kann dann finanziell auch incentiviert sein, ne? Zu sagen, okay, hier, wenn du dich da um dein Kind intensiver kümmerst und das begleitest, das entlastet uns als Gesellschaft an anderer Stelle. Es sorgt dafür, dass wir irgendwie mündigere, selbstständigere, junge Erwachsene haben werden, und was als uns als Gesellschaft dann auch einen größeren Benefit gibt. Also das wäre durchaus etwas, worüber es sich lohnen würde, nachzudenken.
Ja, okay. Du hast jetzt gerade schon sehr schön eingeordnet, diese Idee, wie du die so findest und so weiter. Und deshalb finde ich, ist das ein wunderbarer Übergang zu unseren 3 Vorschlägen, was ja möglich wäre am Elterngeld aus unserer Sicht und tatsächlich was tun würde für die Gleichstellung. Ja, also unter dem Gleichstellungsaspekt.
Genau, du hast dir da ein paar Gedanken gemacht, Marielle. Ja. 3 Punkte. Ich kenne sie noch nicht.
Die passen auch schon ganz gut zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben, teilweise. Du kennst sie nicht.
Nee, fang mal an. 1. Punkt, erklär mal. Was hast du dir überlegt?
Meine erste Idee wäre tatsächlich die Ausweitung der Partnerschaftsmonate. Nicht die Partnerschaftsbonusmonate, die Partnerschaftsmonate von 2 auf 4 bis 6 zusätzliche Monate Elterngeld, wenn eben beide Teile Elterngeld beziehen, also zu Hause Care-Arbeit übernehmen und dafür beruflich zurückstecken. Weil im Moment gibt's da ja die 2 Monate on top, und ich finde diese Idee, da 4 oder 6 Monate on top zu geben, super, weil man sieht nämlich ja, dass die Väterbeteiligung extrem gestiegen ist, seit das Elterngeld in der Form eingeführt ist und es die 2 Partnermonate gab. Vorher haben Väter quasi gar keine Elternzeit genommen, und inzwischen sind wir bei irgendwie 42%. Und davon nehmen aber die meisten eben nur die 2 Monate. Und deshalb würde ich sagen, wenn man das ausweitet und sagt, okay, ihr kriegt wirklich die Monate on top, und da finde ich die Idee von der SPD mit den 666 tatsächlich gar nicht so schlecht, dann wird die Väterbeteiligung hoffentlich auch noch weiter steigen, und das sorgt dann natürlich für mehr Gleichstellung und fördert auch die Frauen, dass die eben nicht so in dieser Care-Arbeitsrolle gefangen sind.
Genau, wird ja auch von anderen Ländern schon in der Form praktiziert. Da werden wir, wenn es euch interessiert, auch gerne nochmal eine Länder-Special-Folge irgendwie aufnehmen. Und aber ja, im skandinavischen Bereich ist es ja zum Beispiel so, dass es das Elterngeld halt erhöht oder nur dann gibt, wenn es paritätisch aufgeteilt ist.
Genau. Ja, also das wäre der eine Punkt, den ich finde, sollte man auf jeden Fall angehen. Außerdem, mein Punkt 2 wäre auch wieder auf die Väter bezogen, die Vaterrolle einfach noch weiter zu fördern durch finanzielle Anreize, wenn sie es alleine übernehmen. Weil das ist das, was wir eben in unserer Arbeit auch immer wieder sehen. Es macht einen Riesenunterschied, ob ein Vater alleine zu Hause ist oder ob er zusammen mit der Mutter zu Hause ist und sie dann noch gemeinsam reisen gehen oder eben auch einfach die Zeit zu Hause verbringen und das Haus renovieren. Das ist was anderes, als wenn der Vater allein zu Hause ist. Und ich würde das tatsächlich finanziell fördern, indem ich sage, okay, dann kriegt er 80% oder dann kriegt er, keine Ahnung, dann kriegt er mehr Elterngeld, wenn er alleine die Care-Arbeit übernimmt, für mindestens 2 Monate. 3 Monate, wie auch immer, das kann man dann diskutieren.
Aber ich würde das nicht nur für ihn machen, sondern ich würde das so machen, dass wenn das nach einer bestimmten Parität aufgeteilt ist,
ja,
und nach bestimmten, sagen wir, Zeiten alleine ist,
dann kriegt sie ja auch mehr.
Genau, dass das dann insgesamt für die Familie erhöht wird. Also das heißt, desto mehr die Familie das A paritätisch macht und B tatsächlich von beiden Verantwortung übernommen wird, dann wird das Elterngeld für die Familie an sich erhöht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das eben reduziert.
Ja, eben. Und also ich meine, da geht es nicht um Schikane oder so, gell? Sondern es geht wirklich darum, dass die Väter das lernen dürfen, alleine Verantwortung für das Kind zu übernehmen. Weil das können die. Das können die ja alle. Aber ich glaube, sie haben einfach nicht die Möglichkeit, sie sehen das gar nicht als Option, dass sie das alleine machen könnten, weil es viel zu wenig Vorbilder dafür gibt. Und deshalb ist, glaube ich, der finanzielle Anreiz das Mittel der Wahl, um da eine kulturelle Veränderung auch hinzukriegen.
Für die Familie. Ja. Tatsächlich auch, dass die Familie an sich, also es bringt ja nichts, wenn nur ein Elternteil das sagt. Ne? Das merken wir ja, es bringt nichts. Sondern es muss für die Familie die Aussage getätigt werden, okay, für uns lohnt sich das zeitlich und finanziell und emotional, dass wir hier eine paritätische Aufteilung haben und dass wir Zeit alleine in der Verantwortung haben.
Genau. Und das würde natürlich Frauen auch wieder ermöglichen, schneller, früher in den Beruf zurückzukehren, gell? Wenn die Väter auch zu Hause sind. Und auch nach der Rückkehr ist es halt viel einfacher, wenn der Mann mal alleine zu Hause war, sich zum Beispiel so ein 30-30-Stunden-Modell zu leben, weil dann der Vater weiß, wie es funktioniert. Selbst wenn man wieder auf ein klassisches Modell zurückgeht, ist es, glaube ich, für die Beziehung total förderlich, wenn beide wissen, wie es denn ist, beide Rollen einzunehmen.
Naja, es fängt ja damit an, dass man dann halt nicht nur 60 Stunden als Familie arbeiten kann, sondern vielleicht 65 bis 70 Stunden als Familie arbeiten kann, einfach weil beide Elternteile die Verantwortung kennengelernt haben und auch übernehmen können. Also dass dann so Sachen wie Besuche, Kinderarzt, Kinderärztin abholen, vom Kindergarten das bringen, Verabredungen durchführen, Kindergeburtstage vorbereiten und so weiter, ne? Dass das auf beide Schultern verteilt ist und nicht einseitig auf der einen Schulter liegt. Und ich glaube, dann kann man auch eben die Erwerbstätigkeit als Familie steigern, wenn man das denn möchte. Und wenn man das nicht möchte, dann ist es ja auch fein, wenn beide 25 Stunden arbeiten. Dann hat man ja als Familie auch einfach mehr Zeit zueinander.
Genau. Aber Erwerbstätigkeit ist auch das Stichwort für meinen dritten Vorschlag. Und ich würde tatsächlich die Hinzuverdienstgrenze beim Elterngeld Plus komplett abschaffen. Weil ich finde, dass das völlig falsche Anreize setzt. Also ich finde es gut, dass, klar, beim Basiselterngeld wird ja ab dem 1. Euro Hinzuverdienst sofort gekürzt. Und beim Elterngeld Plus ist ja die Idee, man kann was dazu verdienen. Aber es gibt eben diese Grenze mit die Hälfte vom vorherigen Netto. Und da rechnen sich einfach vor allem Mütter künstlich klein. Sie arbeiten, also wir kriegen das immer wieder in unseren Masterclasses und so mit, dass dann halt ausgerechnet wird, okay, wie viele Stunden kann ich maximal arbeiten? Und dann würden die Frauen vielleicht eigentlich gerne 20 Stunden, 25 Stunden arbeiten, aber sagen dann, nee, dann mache ich lieber nur 15, damit ich keine Kürzung kriege. Und dieses künstliche Kleinrechnen, das finde ich total schade, ja. Und genauso fehlt natürlich für die Väter auch wieder der Anreiz, wenn es dann heißt, okay, 32 Stunden zu arbeiten lohnt sich gar nicht, weil dann kriege ich so viel Kürzung. Sondern ich würde die Grenze komplett abschaffen, damit sich es wirklich lohnt zu arbeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann haben ja Paare, die irgendwie dann beide 30 Stunden arbeiten und Elterngeld plus beziehen, haben ja dann mehr Geld als vorher, weil sie ihr Gehalt haben plus das Elterngeld. Aber ich finde, das ist okay, weil die haben dann, die arbeiten ja dann auch signifikant mehr. Ja, dann haben sie ihre Care-Arbeit ein bisschen vergütet.
Und sie zahlen ja auch für die Zeit dann mehr Steuern.
Genau. Und sie haben ja auch zusätzliche Betreuungskosten in der Regel. Also das ist ja nicht möglich, ohne dass du eine Betreuung hast. Aber Betreuungen kosten ja auch Geld. Ja. Und ja, dann hat man dafür auch quasi direkt so ein bisschen Unterstützung mit dabei, dass Familien die Betreuungskosten sich leisten können. Und also ich finde, das wäre einfach eine große Förderung, wenn man diese Hinzuverdienstgrenze komplett abschafft und sagt, hier, wenn du kannst so viel zuverdienen, wie du willst, du bekommst dein Elterngeld plus, ich meine, das ist eh ein überschaubarer Zeitraum, und dann würde es sich jetzt wirklich lohnen, sich zu überlegen, okay, entweder nehme ich einfach Basiselterngeld, bin zu Hause, oder ich nehme Elterngeld plus und kann dann so viel arbeiten, wie ich möchte und wie es zur Familie passt.
Nicht wie ich möchte, sondern halt zwischen 15 bis 32 Stunden in dem Raum. Ne? Also es muss schon eine Teilzeittätigkeit sein. Ich muss schon noch für die Betreuung meines Kindes verantwortlich sein. Ansonsten wäre es einfach ein Zuschuss, ne, wenn das nicht gegeben ist.
Genau.
Und da kann man dann auch gerne nochmal sagen, ja okay, wir reduzieren vielleicht die möglichen Stunden. Also dass man nicht nahe Vollzeit 32 Stunden macht, sondern dass es dann halt 16 bis 28 Stunden sind oder so. Das kann man dann nochmal diskutieren, wenn man sagt, man will das nicht so ausufern lassen. Oder man macht da eine Abstufung rein. Aber ich finde, die allererste Maßnahme, die man in dieser Richtung auf jeden Fall umsetzen kann, ist diese Grenze für die Partnerschaftsbonusmonate da als allererstes abzuschaffen. Weil da muss ich 24 bis 32 Stunden arbeiten. Das heißt, selbst wenn ich mich für die 24 Stunden entscheide, kriege ich die Kürzung in dem Elterngeld plus rein. Und diese Kürzung, das wirkt sich aus auf die anderen Elterngeld plus Monate, in denen ich auch arbeiten bin.
Ja, und es wirkt sich einfach auf die Entscheidung aus, machen wir das oder machen wir das nicht.
Jetzt bist du reingekriegt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich vorher den Elterngeld plus Monaten 15 Stunden arbeite und dann 4 Monate Partnerschaftsbonus nehme mit den, sagen wir, 24 Stunden, dann erhöht sich die Arbeitszeit oder im Schnitt für alle diese Elterngeld-Plus-Monate. Und das heißt, ich kriege für die anderen Elterngeld-Plus-Monate in Anführungsstrichen dann auch eine Kürzung mit rein. Und das ist natürlich etwas, das, finde ich, senkt den Anreiz, den Partnerschaftsbonus zu nehmen, ungemein nach unten herunter. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall wäre das die allererste Maßnahme, ein erster Schritt zu sagen, okay, für diesen Partnerschaftsbonus, da nehmen wir diese Hinzuverdienstgrenze hinweg, den betrachten wir isoliert. Da gibt es einfach, wenn Eltern sich dafür entscheiden, beide in Teilzeit parallel zu arbeiten, gibt es zusätzlich das Elterngeld plus und top.
Genau. Und also ich würde da auch einfach sagen, das würde auch bürokratisch so viel vereinfachen, ja, und damit auch Kosten sparen, die man dann da für die paar fürs bisschen mehr Geld ausgeben kann. Weil ja, das kostet dann vielleicht mehr, den Staat. Also, weil man mehr rausgibt und nicht so viel runterkürzt. Aber ganz ehrlich, die Bürokratie ist so riesig, das kostet so viel Geld, das alles so genau auf den Euro hinaus auszurechnen, wer jetzt wie viel Kürzungen bekommt, wer was irgendwie ja da kriegt. Also da könnte man das locker einsparen, bin ich fest von überzeugt. Man spart sich das ein, man vereinfacht das Ganze und freut sich einfach für die Familien, die dann nicht jeden Euro umdrehen müssen. Weißt du?
Also ich finde, wenn man jetzt über Bürokratie redet, könnte man auch einen ganz radikalen Schnitt gehen und könnte sagen, wir schaffen das ganze Elterngeldsystem, so wie es jetzt ist, einfach ab und sagen, wer ein Kind bekommt und zu Hause bleibt oder maximal bis 30 Stunden arbeiten geht, da kann man da Stufen einbauen, der kriegt das Durchschnittsgehalt in Deutschland für ein Jahr. Fertig.
Ah.
Ich habe überhaupt keinen Bürokratieaufwand mehr, weil ich diese ganzen Prüfungsgedöns von diesem komplizierten Gesetz weghauen kann. Ich habe auf jeden Fall eine finanzielle Absicherung der Eltern in dem Bereich. Sie können sich gemeinsam auf ihr Kind fokussieren und sie können aber trotzdem parallel arbeiten gehen, wo sie dann natürlich von diesem Durchschnittsgehalt Kürzungen ersparen würden. Also kann man da nicht komplett machen, da müsste dann doch noch eine kleine Prüfung reingehen. Aber pauschal einfach zu sagen, okay, Care-Arbeit in Deutschland ist uns als Staat, als Gesellschaft zumindest das durchschnittliche Gehalt in Deutschland wert. Egal, was die Person vorher verdient hat oder nicht, sie geht zu Hause einer Tätigkeit nach, einer Arbeit nach, die für die Gesellschaft allerhöchste Relevanz hat. Denn haben wir keine Kinder mehr und werden die Kinder nicht entsprechend in ihrer Entwicklung begleitet, dann geht es unserer Gesellschaft immer schlechter. Eine Auswirkung davon erleben wir momentan in dramatischen Ausmaß und das wird ja immer schlimmer und das nennt sich Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel. Es fehlt einfach an Menschen, die arbeiten und das liegt einerseits daran, dass die Geburtenrate niedrig ist, andererseits daran, dass wir natürlich für Außenstehende in anderen Ländern unattraktiv sind, hier einzuwandern und dann die Arbeit tätigen zu können.
Ja, da schließt sich auch genau meine Frage eigentlich an oder mein letzter Punkt, den ich einfach nochmal aufbringen wollte, weil natürlich jetzt viele sagen werden, ja, tolle Ideen habt ihr da, aber das kostet ja alles Kohle. Und die große Diskussion in der Politik ist ja, dass eigentlich nicht mehr Geld für die Familien aufgewendet werden kann und gewollt wird. Ich bin der ganz festen Überzeugung, wenn wir Parität fördern würden mit dem Elterngeld oder mit welchem Modell auch immer, dass das mittel- und langfristig nicht nur den Familien gut tut, sondern auch unseren Steuereinnahmen und damit unserer Gesellschaft, weil wenn wir Anreize haben für Väter zu Hause zu bleiben, bedeutet das, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen steigt. Ja? Und
aber ist das jetzt nicht einfach ein Nullsummenspiel?
Nee, pass auf, weil wenn nämlich beide arbeiten, weil Männer gehen ja zurück, die bleiben ja dann nicht komplett in der Care-Arbeit, also wenn beide arbeiten, das sehen wir ja in unseren Rechnungen auch, dass Familien in gleichberechtigten Modellen insgesamt mehr arbeiten können als im ernährer Hausfrauenmodell und damit natürlich auch mehr Steuern zahlen, weil mehr Erwerbstätigkeit insgesamt bedeutet für den Staat höhere Steuereinnahmen aus Lohnsteuereinnahmen und so weiter. Und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass sich das in Kombination mit den bürokratischen Kosten, die man sparen könnte, für den Staat rechnen würde. Ja? Da ist noch gar nicht mit reingerechnet, dass dann mehr Kinder geboren werden, die dann wieder später zu mehr Steuerzahlern werden. So lange will ich gar nicht rechnen, sondern ich glaube, dass das die Wirkung ziemlich schnell schon kommen würde, einfach durch die höheren Lohnsteuereinnahmen durch mehr Menschen in Erwerbstätigkeit.
Hm. Genau, und ansonsten gibt es ja zur Finanzierung auch noch andere Mechanismen. Also wir müssen einfach auch da das Ehegattensplitting erwähnen und die Steuerklassen, die damit zusammenhängen. Wo ja auch die Möglichkeit geht oder wo man zumindest mal die ernsthafte Frage stellen muss, warum werden Menschen, die heiraten, so stark subventioniert?
Und nicht einfach Menschen, die eine Familie gründen?
Genau, unabhängig davon, ob ich jetzt verheiratet bin oder nicht. Natürlich, wer verheiratet ist, hat füreinander nochmal mehr Pflichten. Ne? Und das entlastet natürlich auch den Staat. Und es ist ja auch okay, wenn da ein Teil von zurückgegeben wird. Das ist ja durchaus sinnvoll. Aber die Gestaltung, wie es jetzt ist, führt eben Rollenbilder, in denen die Menschen gefangen sind. Und es kostet einfach unglaublich viel Geld. Und auf der anderen Seite werden Menschen, die nicht heiraten und trotzdem eine Familie gründen und trotzdem füreinander verantwortlich sind, nicht so stark subventioniert, sondern haben gegebenenfalls einen großen finanziellen Schaden, gerade wenn Kinder im Spiel sind. Und da finde ich, ist es gut, dass die Diskussion erstmal angestoßen ist, auch wenn sie gerade schon wieder etwas abebbt. Aber da braucht es aus meiner Sicht dringend eine Reform. Wen wollen wir in Deutschland fördern? Sind es einfach Menschen, die sagen, okay, wir heiraten? Und ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ich glaube, da kann man ein großes Fragezeichen hinten dran packen und mal intensiver drüber diskutieren, wie da andere Möglichkeiten aussehen könnten.
Okay, Mike, ich merke, wir haben noch ein paar Folgen vor uns. Einmal eine Folge übers Ehegattensplitting offensichtlich, das nochmal genauer zu erklären und da über die Ideen zu sprechen. Und dann die von dir vorhin angesprochene Folge über Elterngeldmodelle in anderen Ländern. Das werden wir beides zu gegebener Zeit machen. Jetzt würde ich sagen, wir haben hier fast eine Stunde gesprochen über die Reformvorschläge fürs Elterngeld. Ihr merkt, es gibt ganz viele Ideen, sowohl von uns als auch von Expertinnen und Experten auf dem Gebiet. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch damit einfach ein bisschen den Horizont öffnen, über die Dinge nachzudenken und vor allem auch in die Diskussion zu gehen. Behaltet das nicht für euch, sondern diskutiert das, denn wir brauchen einen gesellschaftlichen Diskurs darüber. Die Familienthemen müssen laut diskutiert werden, damit es nicht in Vergessenheit gerät, wie du gerade schon gesagt hast, es wird alles gerade schon wieder ruhiger. Das darf nicht passieren. Im Dezember ist die Abstimmung im Bundestag rund um die Begrenzung der Bezugsgrenze fürs Elterngeld. Und ja, darüber hinaus gibt es noch ganz, ganz viele andere Familienthemen, die wichtig sind. Übrigens, am 9. Oktober wird die Petition im Petitionsausschuss rund um die ganze Thematik diskutiert. Das könnt ihr euch live auf dem Bundestagsfernsehen auch angucken. Auch das ist etwas, was wichtig ist, dass das viele Leute angucken, dass viel diskutiert wird, um einfach die Relevanz für die Politik auch rauszustellen. Und von daher, mit diesem Appell, hört euch nicht nur die Folge an oder habt sie euch nicht nur angehört, sondern nehmt die Gedanken mit und tragt sie weiter, diskutiert sie weiter. Würde ich sagen, beenden wir diese Folge und ich freue mich schon auf nächste Woche.
Ja, Marielle, vielen Dank für die Recherche und die Einblicke. Bis dann.